ich habe die ersten 5 Minuten hatte ich so krank Herzklopfen. Ich hoffe, das hört
auf der Aufnahme nicht.
Das hat richtig gebrochen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Drops. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer der wunderbare Dominik Theodorou. Hi Dom.
Es ist immer total schön, von dir so freundlich begrüßt zu werden. Hi Lennart, ich freue mich.
Ja, es ist Montagabend. Wir haben wieder unser übliches Setup. Ich sitze in Würzburg zu Hause und Dom, du bist aus dem Trainingszentrum mit unserem Gast zugeschaltet. Nachdem wir ja letzte Woche den Dennis Wucherer zu Gast hatten hier aus Würzburg und haben wir uns mit dem unterhalten. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und ja, mir hat die Folge auch richtig viel Spaß gemacht, aber wie ein regelmäßiger Gast unseres Podcasts sagen würde,
everything, but this is past. This is something that nobody remember.
Ja, der Jelko Obradovic ist ja schon richtig. Heute müssen wir in die Zukunft gucken und zwar, Dom, seit einer Woche textest du mich voll mit irgendwelchen Spitznamen, die du für unseren Gast hast. Jetzt stell ihn doch mal bitte mit der gesamten Fülle seiner Spitznamen vor.
Ja, das dauert lange, wird einen Moment dauern. Ich habe gestern echt in meinem Nachrichtenverlauf geschaut. Mit dem heutigen Gast habe ich ganz besondere Geschichte zu teilen. Ich lese einfach mal ein paar Spitznamen vor, die mir da so zwischen, habe ich mir irgendwie so als Ziel gesetzt, dass immer wenn ich ihm eine Sprachnachricht schreibe und die Hörer, die wissen das ja nicht, ich schicke gern Sprachnachrichten an Spieler und an Coaches
und auch an mich,
an Lennart, definitiv. Ganz besonders und dann saß ich gestern bestimmt eine Stunde im Wohnzimmer und wollte mir die ganzen Spitznamen nochmal zugute führen. Und da sind ein paar zusammengekommen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Ich habe unseren heutigen Gast das ein oder andere Mal Popeye genannt, aber auch Gladiator. Herkules kam auch das ein oder andere Mal vor. He-Man, Muskelberg, Kraftprotz, ja, fand ich auch sehr schön. Terminator, Kolossos und am schönsten hat mir immer noch gefallen, die alte Kalaschnikow. Jornik Grüttner, ich freue mich. Hallo Jornik, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Leute, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben es ja auf Instagram schon angekündigt und uns wurden einige Hörerfragen auch wieder mal zugeschickt. Und die werden wir auch nach und nach immer mal wieder einbauen. Also sei gefasst, die nämlich... Die prüfen dich bis auf den, wie sagt man, bis aufs Zahnfleisch.
Alles klar, ich bin bereit.
Ja, Johannik, erzähl doch mal. Lennart, willst du loslegen oder ich weiß, du bist wieder ein bisschen unruhig.
Ich kann auch für dich anfangen. Ja, bin ich doch immer am Anfang von so einer Folge, Dom, wenn ich da so zwei gegenüber habe. Das macht was mit mir, da bin ich ganz aufgeregt. Aber ja, Johannik, du bist ja auch ein Braindrops-Hörer, ein regelmäßiger. Zumindest gibst du das auf Instagram so preis. Hast du schon eine Lieblingsfolge oder irgendwelche Braindrops, die dir besonders gefallen haben, aus den bisherigen Folgen mitnehmen können?
Also ja, ich bin sehr begeisterter Hörer eurer Show. Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist wahrscheinlich die mit Mike Stockton bisher gewesen. Liegt wahrscheinlich daran, dass einer meiner Lieblingsmitspieler bisher war und einfach viele Anekdoten, viele witzige Stories, wo man vielleicht auch dabei war, die man genau kannte, Insider. Und deshalb war das, glaube ich, bisher meine Favorite-Folge.
Ja, wir haben ja das eine Jahr zusammen mit ihm gespielt. Ja, Dom, ich weiß, ich war nur Trainingsspieler, du musst es nicht einwerfen.
auf keinen Fall, das hätte ich jetzt nicht nochmal gemacht.
Nein.
Habe ich ja schon oft genug schon gesagt.
Ja, das sieht ja auch nicht ähnlich. das war auf jeden Fall eine starke Folge, ja. Aber seitdem hat sich ja ein bisschen was getan, seitdem du mit dem Mike zusammengespielt hast. Vielleicht, Johannik, kannst du mal ganz kurz erzählen, du bist ja nach Bayreuth gegangen. Wie geht's dir momentan? Wir haben ja auch viele Göttinger Fans als Zuhörer, vielleicht mal ein ganz kurzes Update zu deiner Situation.
Also erstmal geht's mir gut. Ich habe mir zwar leider Anfang Februar den Fuß gebrochen, den fünften Mittelfußknochen. War dann in Reha oder bin immer noch in Reha, aber jetzt auf dem Weg der Besserung und sonst geht's mir sehr gut soweit.
Und was meinst du, wie lange brauchst du noch, bis du wieder ins Geschäft einsteigen kannst, wann du wieder mit dem Training, ich meine, trainieren tust du ja gerade schon, aber Basketball ist wahrscheinlich momentan noch ein bisschen eingeschränkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dadurch, dass der Sommer noch lang ist und vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie noch ein bisschen länger als gewohnt dauern wird, habe ich da noch genug Zeit. Ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer mehr auch auf dem Basketballfeld machen können und Step by Step, also ich glaube, vielleicht noch einen Monat, zwei Monate, bis ich mich wieder so wie vorher bewegen kann auf dem Basketballfeld. Und das ist dann, denke ich, auch so der weitere Prozess.
Und wie sieht so ein Tagesablauf für dich momentan aus? Du bist wahrscheinlich bei der Reha und wahrscheinlich auch im Kraftraum, wie man dich kennt. Erzähl mal.
Ja, also bisher, ich war die erste Zeit nach der OP, war ich erstmal natürlich ein bisschen eingeschränkt, konnte eben nur mit Krücken laufen und auch nur mit 20% Belastung auf dem linken Fuß. Hab dann aber halt jeden Tag Reha gemacht, das heißt 5-6 Tage die Woche war ich bei der Physiotherapie, bei der Krankengymnastik und auch im Kraftraum. Und ja, Basketball ist natürlich auf einem Bein schwierig, da hat man dann, muss man ein bisschen erfinderisch werden, ein bisschen was im Sitzen machen, aus dem Stuhl werfen, im Stuhl sitzen und dribbeln und solche Geschichten. Und jetzt, wo es mit dem Laufen und so wieder alles kein Problem ist, kann man natürlich jetzt die Belastung ein bisschen hochfahren. Ich bin trotzdem also weiterhin in physiotherapeutischer Behandlung, jetzt gerade hier in Göttingen, im Athletikum und mache dort auch meine Krankengymnastik und mein Krafttraining und auf dem Basketballfeld jetzt halt auch immer mehr.
Ja, Jornik, vielleicht mal, gehen wir noch mal kurz ein bisschen in die Vergangenheit, vielleicht auch für Leute, die dich vielleicht noch nicht so kennen. Du hast ja zum Beispiel, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, auch hier in Würzburg gespielt, in der Pro B. Und davor warst du, glaube ich, ziemlich lange in Jena und hast da NBBL und ich glaube auch Pro B gespielt. Und dann hast du ja von nach Würzburg aus dem Pro-B-Team ja einen relativ großen Schritt gewagt nach Göttingen in die damalige Bundesligamannschaft. Und ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das ist dir ja geglückt. Also du bist weiterhin BBL-Spieler und hast dich da in der BBL festgespielt. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was von dieser Transition erzählen, weil das hatten wir in der einen oder anderen Folge, glaube ich, auch schon mal so angesprochen, so diese Unterschiede zwischen ja, Zweitligaspielern, sage ich jetzt mal, und dann der Unterschied zur BBL hin und vielleicht mal aus deiner Perspektive, wie das ist, da wirklich diesen Schritt zu vollziehen und da auch in der Bundesliga Fuß zu fassen. Wie ist dir das so gelungen?
Also erstmal, ich muss dich kurz korrigieren, in Jena war ich nur ein Jahr.
Ah, okay.
ansonsten stimmt eigentlich alles, also ich habe nach dem Abi, ich habe das Abi in Berlin gemacht, wo ich auch herkomme, in Stahnsdorf gespielt zu dem Zeitpunkt und bin dann für ein Jahr nach Würzburg, habe dort halt Pro B gespielt und ganz am Anfang in der Vorbereitung ein paar Trainings in der BBL gemacht, aber im Endeffekt war ich dort, um Pro B zu spielen. Das Jahr lief okay, aber jetzt nicht überragend für mich. Und kurz vor Ende der Saison oder zum Ende der Saison hin habe ich dann mit meinem Agenten gesprochen und der meinte, ja, wie sieht's aus? Ich hätte was in Göttingen für dich, wo du ein Jahr jetzt einfach BBL trainieren könntest und nebenbei in der Regionalliga spielen kannst. Und meinst du, das wäre was für dich? Und da habe ich gesagt, klar, also die Chance wollte ich nutzen, habe gesagt, perfekt, bin nach Göttingen gefahren, habe mit Johann gesprochen, Johann Reuerkas, hat ein kleines Individualtraining, wo man, ich denke ich mal, ein bisschen genauer unter die Lupe genommen wurde. Und kurz danach habe ich dann unterschrieben und ja, dann war ich 3 Jahre hier.
Und wie war das dann für dich am Anfang, dieser Schritt vielleicht auch, also gut, du hast gesagt, du hast in Würzburg schon mal BBL trainiert, aber nur relativ kurz und dann in Göttingen warst du ja wirklich dann 3 Jahre hier voll dabei und gerade am Anfang. Wie war das da für dich, in so einem BBL-Training dich plötzlich zurechtzufinden, nachdem du vorher eigentlich hauptsächlich in der Pro B und NBBL gespielt hast?
Ja, es war sehr tough. Also ich muss sagen, ich war die ersten 6 Wochen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, völlig überfordert. Ich habe nach jedem Training, wir haben morgens das Teamtraining gemacht, ich habe nach jedem Training eine Stunde, zwei Stunden geschlafen, um einfach wieder klarzukommen. Und dann so nach und nach, am Anfang war ich auch einfach auf dem Feld noch ein bisschen verloren, habe noch nicht so richtig gewusst, was ich machen soll, bin mit dem Speed, der Physis nicht zurechtgekommen, obwohl ich mich den Sommer über auf jeden Fall gut vorbereitet hatte, aber es ist halt trotzdem nochmal ein sehr großer Schritt. Und dann als, ja, ich würde sagen, so ab, weiß ich nicht, vielleicht ab November habe ich so langsam dann auch verstanden, was ich tun muss, um eben auch mal eine Chance zu bekommen, um auch mal zu spielen vielleicht, um einfach auch im Training Anteile zu haben und dem Team dort zu helfen. Und dann habe ich mich so nach und nach reingearbeitet. Und ich denke dann so in der zweiten Saisonhälfte, wir haben ja auch ein relativ gutes, erfolgreiches Jahr gespielt. Und ja, ab so der zweiten Saisonhälfte habe ich ja dann auch ab und zu mal, weiß nicht, auch mal in der ersten Halbzeit ein, zwei Minuten gespielt und habe dann so nach und nach, denke ich, mich rangearbeitet.
Mhm. Ja, für mich war das auch, ich habe bisher, habe ja alle Trainings verfolgen können, und ja, man hat das wirklich gesehen, dass in der ersten, wie er das selber schon gesagt hat, die ersten sechs Wochen für ihn ja nicht einfach waren, weil auch vor allem die Geschwindigkeit, aber auch Physis, hast du ja auch schon gesagt. Und man hat auch ihm angesehen, dass er wollte das ändern, ja. Also man hat von außen gesehen, er hat sich dann mit dem Assistant Coach unterhalten damals oder auch mit Johann direkt natürlich und hat immer versucht herauszufinden, was er ändern kann, damit sich das verbessert. Und dann hat er ja gerade auch schon gesagt, hat er nach und nach seine Rolle gefunden, hat rausgefunden, was er denn machen muss, damit er auch mal auf dem Feld stehen kann. Und da jetzt würde sich meine nächste Frage doch beziehen, was war denn dann so deine Rolle? Was war denn das, was du rausgefunden hast, was für dich wichtig ist?
Ja, also erstmal habe ich rausgefunden, dass man ohne Verteidigung nicht spielt. Und von daher war klar, ich muss auf dem Gebiet besser werden. Ich denke, ich hatte schon immer den Willen und war schon immer ein engagierter Verteidiger, aber habe dann natürlich auch gegen erfahrene Spieler gespielt, wo es nicht einfach nur reicht zu wollen, sondern man muss dann auch mit ein bisschen mit Technik und mit ein bisschen mit Kopf verteidigen. Und ich denke, da habe ich mich dann nach und nach das habe ich dann nach und nach verstanden. Und als es Klick gemacht hat, war dann klar, ich muss verteidigen und muss offene Würfe treffen, um dem Team zu helfen. Und das war von da an dann meine Rolle.
Und also es ist, ich hole jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus. Und zwar hatte ich Johannik schon vorgewarnt, dass ich habe in dem Podcast ja auch schon ab und zu mal von so einem Tool erzählt, das ich auf der Arbeit ab und zu nutze, dass wir quasi, das aus der Wirtschaft ursprünglich kommt, und das hat Johannik auch mal eingespielt, und ich habe hier seine Ergebnisse von vor, ich glaube, 4 Jahren mal rausgesucht und hab das hier so vorliegen. Und im Grunde ist das relativ einfach zu erklären. Johannik, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, du hast ja im Grunde eigentlich nur ein Spiel gespielt, ne? So ein Rätselspiel. Erinnerst du dich noch grob?
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, und da gab es jetzt nicht so richtig viele Zielvorgaben so, und dann haben wir einfach über dieses Programm quasi seine Mausbewegung so ein bisschen verfolgt, und die Idee dahinter ist, dass ein Mensch, der über Erfahrungen über sein Leben hinweg macht, so gewisse Muster irgendwann in sein Verhalten einschleift. Also so im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass das Gehirn von uns immer energiesparend arbeiten will. Und um das zu machen, versuchen wir immer in eine gewisse Routine zu kommen. Also Sachen gleich anzugehen, damit man da nicht sich weiterhin aktiv Gedanken drüber machen muss. Und wir haben quasi mit diesem Tool versucht, man so ein bisschen rauszuarbeiten, okay, was sind denn die Routinemuster des Spielers? So, und das wurde ursprünglich für die Wirtschaft entwickelt. Und ich weiß nicht, ein paar Leute, die es hören, oder ich werfe jetzt einfach mal so ein Fachwort, ist ja jetzt ganz viel in agil zu arbeiten, transagil und in Teams und weg von Hierarchie und so. Und das sind irgendwie alles Themen, die man wunderbar auch auf den Sport übertragen kann. Und Johannik, wenn man jetzt dein Ergebnis da sieht, dann hättest du quasi den perfekten Score für transagil, also für hierarchieloses Arbeiten, Zusammenarbeiten und produktiv sein. Und das liegt daran, dass du ein relativ ausgeglichenes Metakompetenzen, so nennt man das, dass wir da messen, so ein ausgeglichenes Profil hast, also jetzt nicht krass in Extremen unterwegs bist, Und das würde ja genau, oder das passt eigentlich ziemlich genau damit, dass du als Rollenspieler es schaffst, deine Rolle zu finden und weißt, okay, was ist jetzt hier mein Job? Und da wollte ich dich so mal so ein bisschen fragen, wie ist denn das für dich, wenn du mit dem Umgang von außen das so hörst? Also ich weiß nicht, dann erzählt man ja, okay, ja, ich bin hier irgendwie Basketballspieler und so, aber du kannst jetzt, formulier's jetzt mal böse, du kannst jetzt irgendwie nicht die Monster-Stats vorweisen. Trotzdem weiß jeder auf dem Feld irgendwie, wie wichtig du für dieses Team bist. Wie gehst du damit um, wenn da vielleicht auch mal, ja, ich weiß nicht, Kritik, Hohn kommt, irgendwie, oh ja, vielleicht früher auch, oh ja, der Pro-B-Spieler, der jetzt hier versucht, sich in der BBL festzuspielen, der ist doch aber eigentlich gar kein BBL-Spieler, oder ach, das ist nur so ein Rollenspieler, irgendwie so, wie gehst du mit so einem Feedback um? Verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus will?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, also ja, damit muss man halt umgehen, aber im Endeffekt geht es ja darum, ich bin Teil der Mannschaft, man ist Teil der Mannschaft als Rollenspieler. Ich glaube, jede Rolle ist wichtig für den Erfolg der Mannschaft und von daher ja, lässt es mich kalt. Also ich sag mal so, ich möchte Spiele gewinnen, ich möchte einen positiven Einfluss aufs Spiel und aufs Ergebnis haben und ob man da jetzt den Ruhm abbekommt oder nicht, ist mir im Endeffekt egal, solange man erfolgreich ist als Team.
Ja. Also die Akzeptanz im Team ist ja deutlich wichtiger als jetzt irgendwie Fans, Medien oder was auch immer.
Ja, definitiv. Also ich glaube, Leute, die Basketball verstehen und die vielleicht auch auf, also nicht mal zwingend auf dem Level gespielt haben oder auf einem höheren Level, aber einfach wissen, worum es im Basketball oder im Teamsport geht, die wissen das schon zu wertschätzen und ja, alle anderen, gut. Also es gibt auch Leute, die kritisieren LeBron James und
und wenn wir dann, Dom hat es ja schon so ein bisschen angerissen, du musstest erstmal deine Rolle finden und wenn ich mir hier so dein Profil angucke, da gibt es so eine Kategorie, die nennen wir Orientierung an äußeren Faktoren oder inneren Faktoren. Also so ein bisschen, wo ziehst du deine Motivation her? Und dein Ergebnis jetzt hier sagt so ein bisschen, dass du eher dahin tendierst, dich mit äußeren Faktoren so zu motivieren, was auch einhergeht damit, dass man ziemlich sensibel ist für solche Sachen, also für seine Mitmenschen. Und das würde ja dann dafür sprechen, dass es dir relativ schnell gelungen ist, zu merken, okay, was braucht mein Team von mir, was brauchen meine Mitspieler von mir, um erfolgreich zu sein oder damit die erfolgreich sind und entsprechend wir als Team erfolgreich sind. Würdest du das auch so sagen, dass du da eine gewisse Sensibilität für hast und dass dir das auf dem Basketballfeld hilft?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dadurch, dass eben mir ja vielleicht wirklich diese Anerkennung von Fans oder so in dem Sinne nicht so wichtig ist, wie am Ende des Tages das Spiel zu gewinnen und mir mein Körper auch nicht zu schade ist, irgendwie dahin zu gehen, wo es weh tut, trifft das schon sehr gut zu, denke ich, ja.
Ja, interessant vielleicht auch dazu. Kann ich vielleicht schon mal, Lennart, wenn du mir gestattest, kann ich schon mal eine Hörerfrage.
Ja, hau raus.
Bezüglich auf deine Rolle, bist ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ja. Aber wir haben eine Hörerfrage bekommen. Wie würdest du denn dein Spiel letztendlich beschreiben? Was machst du deiner Meinung nach schon ganz gut und was ist für dich wichtig, was du noch verbessern musst?
Ja, also ich glaube, verbessern kann man alles immer. Also ich glaube, der beste Verteidiger oder der beste Werfer arbeitet trotzdem weiterhin daran, besser zu werden in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, ich bin ein guter Verteidiger. Ich glaube, dass ich ein Team-First-Guy bin, also on Offense und on Defense. Und ich denke, das macht mein Spiel aus. Also ich glaube, dass ich immer alles für den Teamerfolg gebe und ja, das macht mich, denke ich, das sind, denke ich, meine Stärken und ja, wie gesagt, woran man arbeiten kann, da gibt es immer vieles. Ich glaube, gerade in der Offense gibt es noch einige Aspekte, an denen ich arbeiten kann, noch einige Sachen, die ich verbessern kann, aber so ist immer schwer zu sagen, was da jetzt speziell.
Okay.
Ich wollte noch mal einmal zurück, vielleicht in diese, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war, aber und ich weiß auch nicht, ob es seitdem noch mal wieder ein krasseres Spiel gab, aber ich würde sagen, mein Stand ist so ein bisschen dein Career Game, das du hattest, war ja damals gegen Alba Berlin, als er die zu Hause in der Sparkassenarena geschlagen hat. Ich glaube, das war vor 2 Jahren, oder?
Nee, 18, 19 war das, ne?
18, 19.
Ja, das war letztes Jahr.
Letztes Jahr sogar, ja, okay, krass. Ja. Und das ist nochmal, ich will jetzt nochmal so ein bisschen auf diese eventuelle Orientierung nach außen, also ich meine damit jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, Fans, sondern eher die Mitspieler, dass du ein Spieler bist, der sich gut von der positiven Atmosphäre eines Teams auch anstecken kann. Also wenn man das Spiel, die Highlights, habe ich mir im Vorhinein nochmal angeguckt, also ihr habt ja als Team unfassbar gebrannt. Also da war ja wirklich eine, glaube ich, beide Center sind ausgefallen, also beide langen Spieler. Ihr habt gegen Alba Berlin gespielt, wo eigentlich auf dem Papier klar war, okay, ihr habt keine Chance, aber ihr habt so richtig gebrannt und habt euch in so einen Rausch gespielt. Und da bist du ja wirklich komplett drin aufgegangen. Kannst du erstmal vielleicht ganz kurz nochmal uns in die Situation zurück versetzen, weil das war ja wirklich so eine Art Breakout-Game vielleicht auch von dir. Wie das für dich damals so war mit dem Spiel auch, wie du das so wahrgenommen hast?
Ja, ist natürlich, würde ich mal sagen, so meine, die schönste Erinnerung an meine Zeit hier in Göttingen oder allgemein in meiner bisherigen Basketballkarriere. Ich komme aus Berlin, von daher war es natürlich noch schöner, dass das auch gegen Berlin passiert ist, aber im Endeffekt, ja, war es halt vielleicht einfach ein perfekter Tag. Wer weiß, wir haben von Anfang an gewusst, wir haben nichts zu verlieren, haben zusammengespielt, jeder für jeden und ja, wie du gesagt hast, wir waren irgendwann in so einem Rausch, dass wir irgendwie nicht mehr so richtig zu stoppen waren. Und in dem Fall hilft dann natürlich auch eine Atmosphäre wie hier in der Sparkassenarena, wo es dann einfach mega laut wird, wo die Schiedsrichter für jeden Pfiff gegen die Heimmannschaft ausgepfiffen werden, egal ob der Pfiff richtig oder falsch war. Und ich glaube, das ist so eine Atmosphäre, die dann die ganze Mannschaft trägt und mich dann natürlich mit.
Ich finde es schön, wie du gerade gesagt hast, perfekter Tag. Ich glaube, das würde ich auch für dich jetzt vor allem, natürlich auch für uns alle, war das hier ein perfekter Tag, ne? Aber für dich vor allem, für die Zuhörer vielleicht interessant, die Statistiken, er stand 28 Minuten auf dem Feld. Wir haben das Spiel 91-85 gewonnen. Joannik hat am Ende des Spiels 6 von 6 geworfen, 3 von 3 Zweier, 3 von 3 Dreier. Hat dann 2 Rebounds und einen Assist noch geholt und hat eine Effizienz von 18 gehabt. Und am Ende 15 Punkte erzielt und ja, quasi jeden Wurf, den du losgelassen hast, der ging rein. Hast du das im Spiel irgendwie, kriegt man das irgendwie mit oder war das einfach, ich werf den Ball jetzt weg und der wird schon in die richtige Richtung fliegen?
Nee, der nach dem Spiel ging der da raus und hat gedacht, was haben die Leute denn alle?
Ja, also, wie ist das? Weil das ist nichts mit, vor allem gegen Alba Berlin dann noch.
Ja, also ich glaube, Für die meisten Spieler ist es immer wichtig, wie man ins Spiel reinkommt. Ich habe das Spiel, glaube ich, mit einem Cut und mit einem Easy Layup gestartet und dann direkt kurz danach nochmal einen Fast Break Layup gehabt. Und ich glaube, dadurch ist man schon mal so in einer guten Stimmung. Dann habe ich Ende des ersten Viertels quasi mit der Schlusssirene einen Dreier geworfen. Und danach, also ich meine, man hat ja auch im Training mal Tage, wo man besser trifft, wo man schlechter trifft. Und wenn man so gut anfängt, dann denkt man sich ja gut, was soll noch passieren?
Und du sprichst es an, es ist für, also ich kenne es natürlich auch, dieses Reinkommen als Spieler. Und wenn man erstmal ein, zwei easy Aktionen hat, um Selbstvertrauen aufzubauen, hast du auch Rituale noch vorm Spiel, wo du es vielleicht, oder wo du versuchst, schon irgendwie in so ein positives Gefühl zu kriegen oder ja, in diese, ja, das Momentum irgendwie schon vorm Spiel auf dich zu reißen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll, aber ich denke, du weißt, was ich meine.
Boah, ich weiß nicht genau. Also ich habe keine Zauberroutine, glaube ich. Ich glaube, ich versuche natürlich so ein bisschen an den Sachen zu arbeiten oder die Sachen zu machen, die mich am Ende, von denen ich weiß, dass ich sie im Spiel brauchen werde. Also ich werde nicht an irgendwie nicht plötzlich an Geschichten arbeiten, die ich im Spiel höchstwahrscheinlich nicht oder in Situationen, in die ich im Spiel höchstwahrscheinlich nicht kommen werde. Und von daher ja, habe ich da nichts Spezielles, sondern mache einfach das, was ich weiß, was ich im Spiel brauche, und dann bin ich ready.
Also du bist jetzt nicht der krasse Warm-up-Dunker mit Windmill 360 und
weiß ich was. Der war ich mal. Aber
ist auch geil.
Ja, ich weiß, da warst du ja der Spezialist bei uns, zusammen mit Lennart Larisch.
Ja.
Aber
die Windmills und 360s, die ich da immer rausgehauen habe, bleiben wohl in Erinnerung.
Die habe ich nicht gesehen, aber okay.
Nee, aber das ist gar nicht mehr so doll, sondern wie gesagt, ich versuche dann natürlich meinen Körper vorzubereiten. Das heißt, ich mache so ein bisschen so eine Mobility-Routine, die ich hier auch von Dom gelernt habe. Mache ein bisschen was in der Richtung, dann sehe ich zu, dass ich ordentlich warm werde. Und dann geht es am Ende des Tages halt darum, das Händchen zu finden. Dann fängt man an mit ein paar Formshots und geht dann ein bisschen weiter weg und so weiter. Und dann, wenn das Spiel losgeht, dann ist man hoffentlich bereit.
Und wie machst du das so mental gesehen? Also wie kommst du, ich meine, wenn man dich abseits des Courts, sag ich mal, kennenlernt, du bist irgendwie ein mega sympathischer Kerl, richtig lieb, und mit dir kann man einfach eine gute Zeit haben. Und ich glaube, würde sagen, du, also ich sage jetzt mal übertrieben, du tust keiner Fliege was so. Wie kommst denn du in dieses aggressive Mindset rein, sag ich mal? Also weil im Endeffekt auf dem Court musst du ja den Gegner, ja, umlegen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment.
Gerne.
Also ich glaube, da braucht es nicht viel, weil ich weiß, dass es nötig ist, um eben zu gewinnen, um gut zu spielen. Also ich weiß, ich muss jetzt den Spieler verteidigen, ich muss den jetzt über den Screen bringen, ich muss den jetzt ausboxen physisch oder und so weiter und so fort. Und ich glaube, da braucht man keine, also ich zumindest keine extra Motivation. Okay. Ja?
Also du gehst das Ganze eher rational an und achtest darauf, dass du gut vorbereitet bist, sowohl körperlich als auch, ja, ich sag mal, was die individuellen Stärken des Gegners angeht.
Richtig.
Okay. Ja, Dom, hau doch mal so ein paar Performance-Questions raus. Vielleicht mach ich nochmal ein Comeback zu Psycho-Fragen.
Kein Problem, ich hab gemerkt, dass du erstmal eine Pause brauchst, das ist okay. Ja, Jonik, wie soll ich sagen, ich kenne dich, ja, ich weiß, was dich auszeichnet, ich weiß, dass du ein extrem harter Arbeiter bist. Aber wenn wir, Lennart das ja jetzt schon angekündigt hat, Thema Performance, so ein Leben als Profisportler, ja, das findet ja nicht nur, findet natürlich auch irgendwo in der Trainingshalle statt, ja, findet auf dem Feld statt, im Kraftraum, aber auch abseits des Courts ist diese Rolle ja noch nicht vorbei, es geht ja weiter. Mich würde einfach mal interessieren, was im Zusportler, was dir dort wichtig ist, worauf du dein Augenmerk legst, ja.
Ja, also erstmal ist natürlich, wie eure erste Folge, glaube ich, heißt, Your Body is Your Bank Account.
Genau.
Ein Zitat, was mir sehr, ja, sehr kleben geblieben ist.
Hast du tätowiert, oder? Den Spruch.
Mhm, genau. Nee, und von daher ist mir wichtig, ja, natürlich auf meinen Körper zu achten. Ich weiß, was ich, also ich habe mittlerweile, denke ich, in den letzten 3, 4, 5 Jahren viel gelernt, habe ein gutes Gespür für meinen Körper bekommen. Ich weiß, was meinem Körper gut tut, was ihm schlecht tut, und versuche eben, so wenig es geht von dem, was nicht gut für meinen Körper ist, zu tun, und so viel es geht von dem, was mir hilft, um eben in Topform zu sein.
Was sind da so Sachen, die dir helfen?
Naja, grundsätzlich ist erstmal, ne, wie ihr auch schon im Podcast besprochen habt oder angesprochen habt, guter Schlaf ist eins der wichtigsten Dinge. Dann eine gesunde und ausgewogene Ernährung, da achte ich sehr viel drauf. Und dann eben auch so die Geschichten, die vielleicht jetzt nicht zwingend mit Basketball zu tun haben, wie Krafttraining, Mobility-Training, Geschichten, die einfach wichtig sind, damit man nach einem anstrengenden Training schnell wieder recovert, damit man vor einem Training schnell warm ist und eben wenig von dieser Belastung merkt.
Du hast gerade auch eine Sache so ein bisschen angesprochen, so dieses Trial and Error, ja, dass man halt als Athlet rausfinden muss, was einem persönlich hilft und was einem vielleicht nicht so hilft. Ja. Aus meiner Erfahrung mit dir, du hast das ein oder andere Mal ein bisschen Knieschmerzen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur für dich interessant, sondern es gibt ganz viele andere Athleten, die sich darüber auch beklagen. Vielleicht jetzt mal ganz einfach darauf bezogen, was ist da was dir vielleicht geholfen hat in letzter Zeit?
Ja, also ich denke so, was die Knieschmerzen, jetzt speziell Patella in meinem Fall angeht, hat mir viel dieses ganze Hüftmobility, weil ich denke, also es kommt viel aus meiner Hüfte und aus dem Sprunggelenk vielleicht. Das heißt, ich habe viel versucht, da, was Mobility angeht, dran zu arbeiten. Dann habe ich viel exzentrisch trainiert, das heißt sowohl jetzt den Muskel isoliert am Beinstrecker zum Beispiel, aber auch mit Kniebeugen und anderen Übungen für den Unterkörper habe ich eben viel versucht, da so ein bisschen auch Spannung rauszunehmen und
also ein globaler Ansatz letztendlich.
Definitiv, ja.
Ja, das ist ja, was mir auch im Training mit den Jungs immer wieder auffällt, dass es halt nicht die eine Übung gibt, die für jeden den gleichen Effekt hat, sondern dass es immer wieder individuell ist und man immer wieder mit dem Athleten herausfinden muss, was einem hilft. Aus deiner ganzen Erfahrung bisher als Profibasketballer, was sind denn für dich gibt es bestimmte No-Gos, wo du sagst, oh nee, das geht gar nicht, das kannst du dir jetzt vielleicht auch im Verhalten als eines Profisportlers nicht erlauben?
Ja, es ist immer schwierig. Also es gibt natürlich so kleine Geschichten jetzt in der Ernährung oder so, die man weglassen sollte. Aber ich glaube, so grob sind es natürlich so, solche Geschichten wie zu wenig Schlaf, irgendwie ewig lange wach bleiben, morgens nicht aus dem Bett kommen, dann sind es so Geschichten wie Alkohol, weiß ich nicht, Drogen, Nikotin. Ja. Also sowas natürlich ein absolutes No-Go. Und ja, ich weiß nicht, was sonst noch.
Ich werfe hier mal eine Hörerfrage rein. Du hast jetzt mehrmals schon Thema Ernährung angesprochen, aber was wäre denn mal, wenn du jetzt mal nicht so drauf achtest, wofür würdest du cheaten? Also was wäre zum Beispiel deine Lieblingssüßigkeit, um jetzt mal die Frage zu nehmen? Oder auch, so, weißt du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, also eine Lieblingssüßigkeit ist schwer. Wahrscheinlich Künefe, das ist ein türkischer Nachtisch. Aber den gibt's eigentlich nicht überall, deswegen kommt man da nicht zu oft in Versuchung. Also in Berlin findet man das schon leichter, aber außerhalb von Berlin bin ich da noch nicht fündig geworden, deswegen ist das schon mal gut.
Und weg von den Süßigkeiten hin zu anderen Cheat Meals, sagen wir jetzt mal Pizza, Burger oder irgendwie so ein Zeugs, was ist da so dein Favorite, wenn du mit dem mal cheatest, was so wie ich Joanni kenne, alle 10 Jahre einmal passiert?
Boah, ist immer schwierig. Also ich glaube,
Burger. Sorry, die Verbindung war mal ganz kurz weg, sag's nochmal.
Wahrscheinlich Burger, Cheeseburger oder sowas, aber da versuche ich dann trotzdem drauf zu achten, dass entweder koche ich sie selber, also brate sie selber, dann weiß ich, was drin ist, dann weiß ich habe das Fleisch an einer ordentlichen Fleischtheke gekauft und so weiter. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sollte nicht zu strikt auf alles verzichten, man muss nur auch wissen, wann ist das beste Timing, um eben mal gegen seine, weiß ich nicht, seine Regeln zu.
Das ist interessant. Wann wäre so bei dir das Timing? So Off-Days würde mir jetzt als erstes einfallen? Oder?
Ja, es kommt drauf an. Also im Endeffekt geht es natürlich am besten im Sommer, sag ich mal, ist es so nach dem letzten Training der Woche. Das heißt wahrscheinlich Samstagabend, Samstagnachmittag. Wäre da wahrscheinlich so der beste Zeitpunkt.
Weil du dann 2 Tage oder einen Tag Pause machst?
weil ich dann Pause mache. Also mein Off-Day versuche ich schon dann wieder gesund zu essen, aber ich sag mal so direkt nach der größten Belastung erstmal auffüllen durch, weiß ich nicht, durch einen Shake und vielleicht was Gesundes, aber dann kann man schon sein Cheat Meal dort einplanen.
Oh ja, das nehme ich auch mit in meine Routine.
Du hast gar keine. du hast gerade gesagt, gesund essen ist für dich wichtig. Das ist natürlich ein riesiger Begriff und wir wollen jetzt hier nicht das riesige Fass Ernährung aufmachen. Ja, aber wenn du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben könntest. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn es zum Thema Ernährung, da halte ich mich auch immer an die Basics irgendwo. Ist ein riesiger Topic. Aber was sind dann da für dich beispielsweise Basics?
Naja, also beim Jornik habe ich gehört, gibt es zum Frühstück schon mal so ein Steak.
Das habe ich auch gehört.
Ja, das kommt vor. Also das ist immer schwierig zu sagen, weil das schon auch ein sehr individuelles Thema ist. Ich glaube, was aber grundsätzlich für jeden gelten sollte, sind so ein paar No-Gos, die ich weglasse, die meiner Meinung nach auch jeder weglassen sollte. Das heißt, ich versuche Gluten zu vermeiden, so gut es geht. Ich versuche Kuhmilchprodukte zu vermeiden, so gut es geht. Und ja, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Punkte, die ich weglasse.
Einfach weil die Entzündungs fördernd sind, sage ich mal.
Entzündungsfördernd und eben diese leichte Unverträglichkeit, die eigentlich jeder so ein bisschen in sich hat, auch wenn man es vielleicht nicht weiß. Man merkt es wahrscheinlich erst, wenn man mal eine Weile darauf verzichtet hat und dann mal wieder ein Glas Milch trinkt. Oder wenn man mal, weiß ich nicht, 2-3 Monate keine Nudeln gegessen hat und dann sich einen Teller Pasta reinhaut, dann wird man erst merken, dass es einem dann vielleicht doch nicht so gut geht.
Ja, okay.
So, das sind so die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall weglasse. Und dann ist so, mein Grundprinzip ist, ich starte den Tag mit einem Glas, das ganz, ganz simpler, eine ganz simple Sache, und zwar ein Glas Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder Limette, das heißt eine halbe Limette und ein bisschen Himalaya-Salz. Und dann frühstücke ich, wie ich schon gesagt habe, Steak nicht immer, aber eine Proteinquelle, eine gesunde Protein- und Fettquelle. Das heißt, das kann unterschiedlich sein. Das kann ein Steak sein und eine Handvoll Nüsse, das kann sein.
Geil.
Ja, das kann aber auch.
Zum Frühstück ein Steak und eine Handvoll Nüsse.
Das kann aber auch ein Rührei ist vielleicht für die meisten Leute ein bisschen einfacher. Ja? Das heißt, es kann auch ein Rührei mit ein bisschen Gemüse sein.
Aber Jonik, du läufst das ein oder andere Mal, bist du hier auch aufgelaufen mit einer Avocado in der Hand.
Zum Beispiel, es ist auch eine gesunde Fettquelle, das heißt ein Avocado.
Es leicht gibt immer gesalzen, ne? Ja,
also ich meine, wenn viele, die hören sowas, also wahrscheinlich jetzt auch von euren Hörern, die hören, wie der ist ein Steak zum Frühstück oder Fleisch zum Frühstück, das könnte ich niemals. Kann ich verstehen, hat, als ich es vor 4 Jahren angefangen hat, für mich auch erstmal seltsam geklungen. Man muss sich da halt vielleicht langsam rantasten, man muss gucken, man kann, es gibt auch vegane Optionen, man kann auch ein Kokosjoghurt mit Nüssen und eine Handvoll Beeren oder so frühstücken. Das ist dann so vielleicht die bisschen leichtere Variante für viele. Und dann, wie gesagt, es kann Ei sein mit ein bisschen Gemüse, das kann ein Stück Stremmellachs sein, das ist auch eine relativ schnelle Variante, oder geräucherter Lachs mit einer Avocado, solche Geschichten. Also da gibt es eigentlich relativ viele Optionen, ohne eben auf Kohlenhydrate zuzugreifen.
Also das ist so das, was du versuchst, Kohlenhydrate weg und gesunde Proteinquelle. Also das ist so immer der Mindset von deinem Frühstück.
Genau, es geht einfach nur darum, quasi Kohlenhydrate oder die Energie, die man ja dann für den Tag braucht, aus eben gesunden Fetten und Proteinen zu schöpfen und nicht aus dem, wie es viele machen, aus dem, weiß ich nicht, aus dem Porridge oder aus dem Vollkornbrot oder Brot allgemein.
Also eine geile Scheibe Nutella-Brot. Geil.
Genau, ja.
Ja, interessant. Und wie sieht es dann mittags aus?
Ja, den Rest.
Vielleicht nochmal kurz für die Hörer. ich meine, ich kenne Johannik ja aus Göttingen logischerweise. Und da haben wir immer morgens trainiert. Deswegen ist es vielleicht jetzt interessant, wie es dann mittags bei ihm aussah.
Lunchdeal.
Was du da so für Richtlinien hast.
ja, also das passe ich dann so ein bisschen an die Belastung an. Ja? Also in der Saison und gerade wenn man eben morgens dieses Teamtraining hat, muss man natürlich danach dann zusehen, dass man, also in meinem Fall vor allem, aber auch eigentlich für alle uns Profisportler, dass man dann eben versucht, mit einer Kohlenhydratquelle die Speicher aufzufüllen nach der Belastung. Das heißt, mein Mittagessen ist dann Kartoffeln, Reis mit Gemüse und einem Stück Fleisch, Stück Fisch. Gibt auch immer mal eine vegane Alternative ab und zu. Also da muss man einfach ausgewogen bleiben und aber eben nicht vergessen, die glutenhaltigen Kohlenhydratquellen, die man sehr gerne oder die sehr gerne genommen werden, die lasse ich halt weg.
Ja, interessant. Lennart, hast du noch was zum Thema Ernährung?
Nee, ich gucke hier gerade noch mal kurz die... Ach doch, ja, ich habe hier gerade noch spontan eine Hörerfrage reingekommen. Ist vielleicht nicht Ernährung direkt, aber geht in die Richtung Supplementierung. Und zwar, Johannik, was ist denn deine Meinung zu Kreatin? Ist das sinnvoll als Profisportler zum Muskelaufbau? Ich selber habe irgendwie jetzt direkt erstmal so Vorurteile von wegen, dass das dann irgendwie diese klassischen Pumper sind, die irgendwie sich da einfach nur gefühlt Wasser in Bizeps reinspritzen. Oder liege ich, also ist definitiv ein Vorurteil. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung zu dem Thema? Oder auch Dom, wenn du da was Sinnvolles zu sagen hast?
Go ahead. Ja, also das ist ja genau das, was ich meine mit dem Thema Ernährung, gerade so Supplementierung. Ich persönlich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und dazu irgendwie eine Wertung abgeben wollen, weil ich da, glaube ich, auch einfach zu unsicher bin. Ich glaube, es ist sinnvoll, nach dem Training Proteine zu sich zu nehmen in Form eines Shakes in Kombination mit einer Banane beispielsweise oder auch schnelle Energie mit so einer Reiswaffel oder so. Das ist, glaube ich, macht voll, komplett Sinn, aber ja, zum Thema Kreatin, da will ich mich jetzt nicht so äußern, weil ich es auch, glaube ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ich glaube, man kann es machen, aber ja, schwierig für mich.
Hast du damit schon mal was gemacht, Johannik?
Ja, habe ich tatsächlich. Also ich glaube erstmal grundsätzlich zum Thema Supplements ist immer wichtig. Viele junge Sportler, junge angehende Profis oder wie auch immer, die da eben jetzt mit Krafttraining anfangen, die denken immer als erstes darüber nach, ja, ich brauche jetzt Proteinpulver, ich brauche jetzt das und das. Wie sieht's aus mit Kreatin, BCAAs und so weiter und so fort? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass das Essen stimmt. Das heißt, du musst echtes Essen essen, wenig irgendwie verarbeiteten Kram, sondern einfach, wie ich schon gesagt, zu den Basics, bei den Basics bleiben und dort gesund essen. Und dann kann man sich, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, auch Gedanken über Supplements machen. Ich selber nehm da einiges, was mir meinem Körper, denke ich, gut tut, um sowohl was jetzt Muskelaufbau angeht, vielleicht gar nicht mehr so viel, aber einfach um die Regeneration zu fördern, um einfach ein bisschen besseren Schlaf zu bekommen und so weiter und so fort. Und gerade jetzt Kreatin habe ich auch schon genommen. Ich glaube, ich bin auch kein Experte, aber es ist immer eine Frage des Zeitpunkts auch. Also das heißt, bei mir war es eine 6-Wochen-Phase dem Sommer vor 2 Jahren, wo ich es genommen habe. Ich habe da schon große Vorteile draus gezogen, denke ich mal, was so Kraftzuwachs angeht. Also gar nicht unbedingt jetzt dieses Vorurteil, was viele haben, was dieses Aufgequollene oder irgendwie
angeht. Ja, das meine ich, so ein bisschen angeht,
ja. Sondern vielmehr einfach wirklich, dass ich einen sehr dollen Kraftzuwachs hatte und in diesen 6 Wochen. Und von daher hat es mir auf jeden Fall geholfen. Aber wie gesagt, das Wichtigste sind die Basics und dass man richtig trainiert und alles andere dann, wenn man fortgeschritten ist.
Also Jonas, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Hau dir das Kreatin rein.
Gib ihm, Jonas.
Ja, Lennart, ich würde Ihnen, da sind wir jetzt noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, aber Johannik fühlt sich ja auch im Kraftraum vor allem zu Hause. Ja, Da.
Ja, da kommen ja auch deine ganzen Spitznamen her, die du eingangs hier alle erwähnt hast, ne?
Ja, ja, ist auch ein Prachtskerl, kann man ja gar nicht anders sagen. Aber wie ist das denn, was auf den Kraftraum bezogen, was sind da zum Beispiel, ja, ich will jetzt, vielleicht auch Übungen, ja, oder Sachen, die du regelmäßig gemacht hast, von denen du sagen kannst, ey, das hat für mich wirklich funktioniert, damit fühle ich mich auf dem Feld auch gut.
Gibt's eine Lieblingsübung?
Lieblingsübungen sind wahrscheinlich Pull-Ups, also Klimmzüge.
Boah, ich hasse die. Oh.
Das konntest du auch immer nie.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich auch da, wie bei Ernährung, sind die Basics meiner Meinung nach das Wichtigste. Und das sind halt Übungen wie Bankdrücken, Klimmzüge oder Rudermuster, Kniebeuge und Deadlift. Und da gibt es halt alle möglichen Variationen und da muss jeder für sich, glaube ich, so seine Routine finden, seine Lieblingsübung finden, die ihm am besten hilft. Und da auch wieder, also es geht wirklich immer auch um den Zeitpunkt, ne? Am Tag vorm Spiel vielleicht dann eher die Belastung ein bisschen runterschrauben und dafür vielleicht am Tag nach dem Spiel oder zwei Tage nach dem Spiel, wenn man noch ein bisschen Zeit hat bis zum nächsten Spiel, dann nochmal ein bisschen einen anderen Reiz setzen.
Jetzt wird's kontrovers, da hatten wir schon andere Meinungen hier, ne Dominik? Stichwort ja. PAP oder wie das Ding auch mal hieß?
Die Folge habe ich auch gehört und das meinte ich gar nicht unbedingt. Ich meine, also das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch schon am Spieltag noch mal eine Session gemacht oder auch am Tag vorm Spiel. Aber ich meine so, ich sag mal wirklich ans Limit würde ich jetzt vielleicht am Spieltag nicht gehen. Mhm. Einfach weil, um nicht unnötig zu ermüden. Aber so eine Grundspannung, wo es ja dabei auch geht, aufzubauen am Spieltag, kann nicht schaden. Also da bin ich auch ein großer Fan von.
Was jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es bisher schon rübergekommen ist, wahrscheinlich schon, dass Joannik, das war immer einer der Ersten in der Halle, ja, hat sich tapen lassen, war teilweise auch schon vorm Tapen da, hat seine Mobility-Routine.
Lass mal den Johann das hier erklären, Moment mal.
Ja, Arsch, wie sagt man das auf Deutsch, wenn da ein Spieler ist in meiner Mannschaft, die man das könnt, ist das Deutsch? Mhm. Dann ist Joannik. Ja, der arbeitet so unglaublich hart, er ist so professionell. Er ist hier reingekommen wie ein Boy, jetzt ist er ein Man.
Oder Dom, das wolltest du noch sagen.
Genau, das wollte ich sagen. Ich sage erstmal gar nichts. Mir wäre wichtig, was ging da in deinem Kopf vor, als du das gehört hast, Joannik?
Ja, ich schmeiche deinem natürlich. Vielleicht auch ein bisschen unangenehm. aber nein, klar, also es ist schön zu hören oder gut zu hören, dass das wahrgenommen wird, dass das geschätzt wird und deshalb, ja, das ist natürlich schön gewesen.
Also worauf meine Frage und ich, ja, dass er professionell ist und dass er alles dafür tut, um quasi körperlich dann auf den Punkt genau fit zu sein. Das kam jetzt wahrscheinlich auch schon rüber in dem Podcast. Aber was mich jetzt interessieren würde, wie gehst du damit um, dass wenn du Mitspieler hast, ja, die vielleicht ein bisschen talentierter sind oder die richtig viel Talent haben, bei denen du dann vielleicht Sachen siehst, die du selber nie so machen würdest? Na, was ist das? Wie ist das, wie fühlt sich das für dich an? Ja, ist das, gehst du dann darauf ein oder denkst du dir einfach nur, ach Mann, ey, wenn der noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen konsequenter arbeiten würde, dann könnte der noch viel besser sein? Was machst du da? Wie ist deine Reaktion da?
Ja, ich meine, es ist immer schwer, wenn du Spieler siehst, die vielleicht dann nicht performen, dann ist es immer schade. Ja? Also wenn der Spieler keinen Wert auf sein oder keine Rücksicht auf seinen Körper nimmt, nichts extra macht, aber jedes Spiel performt, dann ist schwer, was dagegen zu sagen. Oder dagegen sowieso nicht, aber dazu zu sagen. Ne? Dann muss der das für sich wissen. Ich meine, kann sein, dass sich das erst in 3 Jahren bemerkbar macht. Kann sein, dass es sich nie bemerkbar macht. So, gibt es sicher auch. Und von daher, ich maß mir da jetzt nicht an, irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Finger drauf zu zeigen oder, ne, wenn jemand.
Doch, da läuft der Johannik nicht doch mal schnell zum Coach.
Auf jeden Fall, klar. Nein, wenn ich meine, wenn jemand Fragen hat, ich denke, es ist immer kein Geheimnis gewesen, dass ich da sehr interessiert bin und mich auch informiere, was vieles angeht. Und wenn jemand Fragen hat oder so, dann habe ich natürlich behalte ich das nicht für mich, das sind keine Geheimnisse. Aber im Endeffekt muss das eben jeder für sich wissen. Und wenn da jemand nicht so engagiert ist, dann ist das okay, solange es eben dem Team nicht schadet, ne? Solange das seine Performance nicht beeinträchtigt.
Mhm. Ja, super, super interessant, was du da gerade gesagt hast. Ich sehe das auch oft in meiner Arbeit. Also ganz oft ist es ja so, dass deine besten Spieler, ja, deine Leistungsträger, natürlich trifft das nicht jetzt per se auf jeden zu, aber dass dein Leistungsträger vielleicht nicht der fleißigste im Kraftraum ist, ja. Und dann stellt sich mir immer die Frage, okay, gut, inwiefern muss ich den jetzt in die Richtung drücken, ja, dass er im Kraftraum mehr macht, oder ob ich es dann doch eher sein lasse, weil er ja seine Leistung bringt. Das ist schwierig, ganz schwierig.
Ja, das Ding ist ja, im Endeffekt ist ja sein Job nicht im Kraftraum zu performen, sondern auf dem Basketballfeld. Und solange er den erfüllt und eben, wie gesagt, mit allem abseits vom Feld niemandem schadet, glaube ich, kann man da schwer was gegen sagen. Ja.
Und ja. Was man, finde ich, bei der Geschichte auch immer nicht vergessen darf, natürlich, der Körper wird es dir auf jeden Fall danken, wenn man da mehr drauf achtet und so. Das steht ja außer Frage, das ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen. Nur wie viel mentale Energie kostet das vielleicht auch dem Spieler irgendwo? Also sagen wir jetzt mitten in der Saison, Ernährung umzustellen, Krafttraining umzustellen, welche Stellschrauben man auch immer da drehen muss, aber im Endeffekt ist das ja eine Umstellung, eine großartige, sowohl für den Körper als auch für den Tagesablauf und so weiter. Und ich glaube, nicht jeder ist da flexibel genug, dass das dann auch wirklich sinnvoll ist in dem Moment. Wisst ihr, dass es auch wirklich was bringt?
Ja. Ja, also ich glaube, grundsätzlich so diese Lifestyle-Habits, wenn da wirklich negative Habits wie jetzt, weiß ich nicht, sehr schlechter Schlaf oder wirklich katastrophale Ernährung, ja, ich glaube, dass man da schon was auch, wenn man muss da natürlich vorsichtig vorgehen, ne? Man kann, wenn der Spieler sein Leben lang irgendwie so gearbeitet hat, ja, dann denke ich, also gut, das ist natürlich auch Doms Job am Ende des Tages, vielleicht kann der das besser beantworten, aber ich glaube, dann sollte man nicht unbedingt jetzt alles von jetzt auf gleich ändern, aber
ja, genau, das ist ein bisschen das,
was ich meine. So Kleinigkeiten auf jeden Fall, und dann, wie gesagt, Krafttraining ist dann auch nochmal eine andere Geschichte, weil das vielleicht nochmal dann auch eben diesen körperlichen Einfluss hat, aber ich glaube, gerade so Kleinigkeiten wie Ernährung oder halt noch mal ein bisschen früher kommen oder länger bleiben, um eben an Defiziten zu arbeiten, sollte eigentlich keinem Spieler, weil im Endeffekt ist es unser Job zu performen, sollte sich da keiner irgendwie, weiß ich nicht, negativ von beeinflussen lassen.
Ja, ich glaube, es wird dann ganz wichtig wird es dann doch, wenn ein Spieler, der meinetwegen dein Leistungsträger ist, ja, schon eine Geschichte von Verletzungen an den gleichen Stellen gehabt hat, ne? Dann können wir wahrscheinlich, müssen wir dann doch eher in die Richtung gehen, dass er auf jeden Fall dafür was machen muss, ja. Aber wie Jonik das gerade schon beschrieben hat, wenn er trotzdem performt.
Ja, genau, das war jetzt auch darauf war auch mein Beispiel gerade quasi bezogen. Ja. Jonik, wie würdest du das einschätzen? Wenn man dir jetzt sagen würde, also wird man wahrscheinlich nicht, weil du da ja eh selber drauf achtest, aber generell diese Flexibilität, die wir da gerade vielleicht so ein bisschen angesprochen haben, wie würdest du da reagieren, wenn dir jemand sagen würde, sagen wir, muss ja jetzt nicht Lifestyle-Faktoren sein, vielleicht auch wie du Sachen auf dem Feld machst, würdest du dich da als flexibel einschätzen oder bist du da eher jemand, der da seine Routine braucht irgendwie und das für den es schwierig ist, da umzustellen?
Also jetzt gerade auf dem Feld ist natürlich nicht einfach, aber es gehört dazu. Also man spielt immer mal für einen anderen Trainer, man spielt für ein anderes System und da muss man anpassungsfähig sein. Ich glaube, sonst wird es schwer, eine erfolgreiche Karriere in Europa zu haben. Und ich glaube, da bin ich schon anpassungsfähig auf jeden Fall. Und was eben so diese Lifestyle-Geschichten angeht, ist natürlich etwas sehr Individuelles und solange man eben seinen Job erfüllt, wird einem ja da auch relativ wenig reingeredet, glaube ich, von zumindest von den Coaches, für die ich bisher gespielt habe. Und deshalb hatte ich da bisher noch keine Probleme, keine Reibungspunkte.
Und wie war das? Du hast es gerade selber schon angesprochen, neues System, neuer Trainer. Wie war das für dich jetzt dieses Jahr, diese Saison mit dem Wechsel von Göttingen nach Bayreuth, nachdem du in Göttingen, ja, du hast vorhin gesagt, 3 Jahre warst und auch unter demselben Trainer gespielt hast, Mitspieler oft geblieben sind auch teilweise. Wie war das für dich da, diesen Wechsel, das hinzukriegen auch? Also das war ja jetzt nicht wie damals Pro B BBL, sondern von BBL zu BBL, aber trotzdem komplett neues Umfeld, neuer Trainer, neues Spielsystem.
Ja, das ist natürlich immer nicht einfach. Man hat sich ja quasi 3 Jahre an einen Tagesablauf gewöhnt, an ein System gewöhnt, basketballerisch sowie auch abseits vom Feld drumherum im Alltag. Und da dann quasi mit so einem Wechsel in eine komplett neue Situation zu kommen, war natürlich ungewohnt, aber ich glaube, ich hatte super Mitspieler, die mir da geholfen haben. Gerade Andi Seifert war mein Nachbar, der schon 4 Jahre in Bayreuth davor gespielt hat und daher das System sehr gut kannte. Der hat mir geholfen, mich gut zurechtzufinden und da einzugrooven. Und im Endeffekt, ja, es ist halt, das Ziel bleibt ja das gleiche, egal wo man spielt. Das Runde muss ins Eckige, nein, der Basketball muss in den Korb und man spielt zusammen und will Spiele gewinnen. Und deshalb geht das.
Und würdest du das, also bei Göttingen am Anfang hast du ja gesagt, du hast so ein paar Monate gebraucht. November irgendwann. Ging das, diese Umstellung, diesmal ein bisschen schneller? Oder würdest du sagen, du warst eigentlich von Anfang an direkt drin? Oder wie lange hat das quasi diesmal gedauert, wo du irgendwie dann an diesem Zeitpunkt warst, oh ja, jetzt läuft's bei mir, jetzt bin ich hier irgendwie im Groove drin, sag ich mal?
Ja, also damals war es natürlich ein krasser Unterschied, einfach auch körperlich, das hat mich körperlich und natürlich auch mental krass überfordert, die erste Zeit hier in Göttingen. Und ich glaube, das war dieses Mal natürlich nicht mehr so. Also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, das heißt, man war nicht mehr so hinterher oder im Gegenteil, man war topfit und hat sich von daher da relativ schnell anpassen können. So. Trotzdem war es natürlich jetzt keine perfekte Saison, vor allem, weil wie sie dann auch geendet ist für mich, aber ja, man konnte trotzdem relativ schnell sein Spiel finden und wusste, was man tun kann, um dem Team zu helfen.
Ja, weil in diesem Tool, was ich vorhin angesprochen habe, da gibt es auch, deswegen frage ich da gerade so nach, eine Kategorie, die heißt eine Metakompetenz, um das Fachwort zu benutzen, die heißt Flexibilität. Und es gibt quasi immer Ausprägungen von 1 bis 5. 5 wäre jetzt quasi extrem flexibel und 1 unflexibel. Und du bist so gerade, also du bist nicht genau in der Mitte bei der 3, sondern bei der 2 quasi, ein bisschen unflexibel. Deswegen frage ich da gerade so nach, ob du da irgendwie Verbesserungen gespürt hast, dass du dich daran anpassen konntest, weil du diesmal schon wusstest, okay, es ist was Neues und so weiter. Und es scheint ja wirklich auch so gewesen zu sein.
Ja, Lennart.
Ja, lass doch hier nochmal so ein paar Hörerfragen raushauen, oder?
Ja, finde ich richtig. Willst du anfangen oder soll ich?
Du hast doch gerade schon mal eine ruhige Phase gehabt. Da hast du doch bestimmt im Hintergrund ein bisschen was gelesen, oder?
Ja, selbstverständlich, Lennart.
Dann hau doch mal eine raus.
Jonik, wer war denn bei der BG für dich der am meisten oder der inspirierendste Mitspieler? Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen verraten, aber... Lennart, bleib mal ruhig dahin. Du auf keinen Fall.
Ich wollte eigentlich sagen, gibt's nur eine Antwort.
Da hatte ich tatsächlich einige. Also klar, Mike war auf jeden Fall ein Top-Typ, war unser Kapitän und Leader und mit dem habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. Also der war auf jeden Fall ein super Typ, aber wie gesagt, durch die Bank weg. Ich hatte kaum eine schlechte Erfahrung hier, würde ich sagen, was die Mitspieler angeht.
Was haben wir hier noch? Wenn du kein Basketballer geworden wärst, Was wärst du dann geworden? Auch ein Klassiker bei solchen Fragen.
Bodybuilder.
ja, das ist ein Klassiker. Ich habe keine Antwort darauf, leider. Also ich weiß es nicht genau, was ich dann jetzt machen würde. Bei mir hat sich das zwar relativ spät erst ergeben. Also ich glaube, nicht wie viele Jungs. Also ich war nicht irgendwie mit 12 oder mit 10 schon auf dem Film, ich werde Basketballprofi. Bei mir kam das eher so 17, 16, 17, 18, vielleicht sogar später. Aber kann ich dir nicht genau sagen, was ich dann jetzt machen würde.
DJ und Bodybuilder.
Vielleicht, ja.
Joni, gibt's auch mal Tage in deinem Leben, wo du einfach auch keinen Bock auf Basketball hast?
Ja, klar. Kommt vor. Also,
was machst du dann so?
Also, ich sag mal so, ich beschäftige mich schon fast jeden Tag mit Basketball. Also ich glaube so, ein Basketball in der Hand habe ich vielleicht 6 von 7 Tagen und in irgendeiner Weise darüber nachdenken oder Videos schauen und so weiter mit Sicherheit jeden Tag. Aber klar gibt es auch Tage, wo man mal abschalten muss und einfach nichts damit zu tun haben will und dann beschäftigt man sich mit allem Möglichen, wie jeder normale andere Mensch auch.
Ja, ist jetzt eine. Wir wollen hier nicht ins Boxhorn jagen. Aber gibt es Dinge, die dir in Bayreuth besser gefallen als in Göttingen? Oder ich will ja wirklich, das ist jetzt eine undankbare Frage, aber vielleicht gibt es irgendwie so was in Bayreuth irgendwie besonders cool ist. Formulieren wir es vielleicht mal um.
Ja, also ich habe auf jeden Fall durch die Teilnahme am Europe Cup, denke ich, eine mega Erfahrung machen können dieses Jahr. Also wir haben überall in Europa gespielt, haben Länder gesehen. Also ich weiß nicht, wir waren in Pristina, wäre ich wahrscheinlich so nie. Also im Kosovo wäre ich wahrscheinlich so nie gelandet. Von daher war das, glaube ich, eine Wahnsinnserfahrung, einfach auch auf dem Level sich messen zu können, andere Länder zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen und so. Das war, glaube ich, das Coolste an der vergangenen Saison für mich.
War das vielleicht auch einer der Gründe, warum du dich für den Wechsel entschieden hast, um da mal eine andere Frage auch leicht umzuformulieren?
Ja, definitiv. Also ich glaube, mit der Chance, einfach diese Europe-Cup-Erfahrung mitzunehmen und eben zu reisen und sich andere Kulturen anzuschauen, andere Städte, coole Städte anzuschauen. Auf jeden Fall war das so mit ein Grund, warum ich mich für Bayreuth entschieden habe.
Ja, ich habe noch eine Frage von unserem Geschäftsführer Frank Meinerzagen.
Aha. Ja. Auch ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Ja. Schöne Grüße an Frank an dieser Stelle. Ja,
ja, vielen Dank, Frank. Jetzt kommt deine Frage. Und zwar, hast du dir als Profi jetzt für die Zukunft klare Ziele gesteckt? Oder ist es so, ich guck mal, was so passiert in den nächsten Jahren?
Nee, auf jeden Fall. Also ich möchte mich natürlich weiter in der BBL entwickeln und weiter mich zu einem etablierten Spieler entwickeln und so kurzfristig jetzt, ich habe jetzt, vielleicht 80 BBL-Spiele gemacht, vielleicht ein paar mehr, weiß ich nicht genau. Mal gucken, kurzfristiges Ziel sind natürlich die 100 voll machen und dann einfach weiter schauen.
Ja, cool. Ich würde sagen,
ich habe noch eine.
Ach, du hast noch eine,
ja. Ja, ich habe, Jonik, die Frage kam vom ich glaube, guten Freund von dir. Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, dass als du nach Göttingen gekommen bist, dass du auch für das Farmteam damals, beziehungsweise für den ASC Göttingen in der ersten Regionalliga gespielt hast. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt damals gab es immer ein Stadtduell. Mhm. Ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und das hast du mit dem ASC verloren gegen die BG 74. Und die Frage war, ob du danach gut schlafen konntest.
Das wäre auch eine Frage, die ich mir stelle.
Ja, das war seltsam, weil das war natürlich für mich als Nicht-Göttinger im Vorhinein gar nicht so eine große Sache. Ne? Alle waren sehr, sehr pumped für das Spiel. Viele Spieler aus beiden Mannschaften hatten zuvor schon zusammengespielt, ob es NWBL oder Regionalliga oder was auch immer war. Alle kannten sich. Ich war relativ neu in Göttingen, war da so ein bisschen, hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Und ja, als wir es verloren haben, hat es mich aber dann tatsächlich doch mehr abgefuckt als erwartet.
Ja, interessant. Und dann vielleicht noch eine letzte. Lennart, jetzt, vielleicht wirst du ja jetzt wieder genannt.
Sehr gut, das wollte ich auch noch gerade fragen. Fishing for compliments, try to.
Konntest du in deiner Zeit bei der BG Freundschaften schließen, die dich vielleicht ja auch irgendwo ein bisschen geprägt haben?
Ja, einige. Also mit vielen Spielern ist man noch in Kontakt, freut sich immer, mal sie wiederzusehen, ob im Sommer oder auch in der Saison, egal ob als Mit- oder Gegenspieler. Und dank Social Media ist man natürlich mit allen auch immer sehr, sehr easy in Kontakt und da sind einige Freundschaften entstanden auf jeden Fall.
Okay, Lennart, hast du noch was?
Ja, ich habe noch eine Sache und zwar habe ich ja versucht, ich weiß nicht genau, wie das angekommen ist, immer über dieses Tool zu sprechen. Wen das irgendwie interessiert hat und wer da Bock hat, das vielleicht auch selber mal auszuprobieren, der kann das aktuell gratis umsonst auf www.myfutureguide.de. Ich packe den Link auch mal in die Shownotes und ja, das wäre noch mein Anliegen gewesen. Da kann man das aktuell umsonst einfach mal ausprobieren und kriegt ein ganz cooles Feedback. Ist so ein bisschen auf Berufsberatung getrimmt, aber ich glaube an sich, mich ist schon ein bisschen durchgeklungen, das Tool ist für alles anwendbar eigentlich, vom Sport bis hin in die Wirtschaft. Ja.
Und ansonsten. Ja, dann bleibt uns noch eine Frage, oder?
Oh, ja, ich war schon bereit für deine Abmoderation, aber ich weiß, was du meinst.
Das vergisst du ja andauernd, aber Jonik, du hast natürlich das letzte Wort. Hast du eine Nominierung für uns?
Ja, ich habe lange überlegt und ich glaube, sehr interessant für eure Hörer wäre mal so ein paar Einblicke von Hilke van der Zweep zu bekommen. Ja, ich glaube, der hat einiges zu erzählen. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Gast für euch und den würde ich nominieren gerne.
Oh, auf Hilke freue ich mich ganz besonders.
The Dutch Stallion.
The Dutch Stallion.
Oha, okay, es geht weiter mit der Spitznamen-Saga des Dominik Teodoro. Ich bin gespannt, was du dir bis dahin für Spitznamen für Hilke ausgedacht hast. Nee, aber coole Nominierung auf jeden Fall. Mit Hilke habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Der kann uns auf jeden Fall einiges an Braindrops hier vermutlich vermitteln. Ja, Jonik, dir auch vielen lieben Dank für die tiefen Einblicke, die du gegeben hast. Danke an unsere Hörer, die sich das Ganze hier Woche um Woche geben. Wir sind überwältigt immer wieder, wenn wir auf die Zahlen gucken. Dominik schickt mir jeden 100. Abonnenten quasi. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 800. Immer einen kleinen Glückwunsch. Und ja, es ist unfassbar, wie schnell es geht. Und man kann nur sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, das letzte Wort gebe ich dann nach Göttingen.
Ja, Jonik, vielen Dank. Lennart, auch vielen Dank an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja. Und Jonik, cool. Mir hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Mir auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin weiterhin ein sehr großer Fan eurer Show und werde euch weiter verfolgen und mir eure wöchentlichen Braindrops zugute führen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.